Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich finde dieses Konzept ja nach wie vor ziemlich super. Also, da stellen sich Menschen auf eine Bühne und die erzählen dann vor Publikum, dass sie gescheitert sind mit ihrer Idee, mit ihrem Start-up als Politiker oder als Unternehmer oder Unternehmerin, whatever. Das ist das Konzept der Fucked-Up-Nights, gibt es mittlerweile in mehreren Städten in Deutschland. Jetzt stellt man lebendige Menschen ja eher selten ins Museum. Allerdings muss man sagen, dass genau diese Menschen, die da von ihrem Scheitern erzählen, eigentlich ganz gut wären für das Museum des Scheiterns. Das hat heute nämlich eröffnet in Schweden. Und wir erzählen euch gleich, was die Idee dahinter ist und was da ausgestellt wird. Sebastian Rahms, mein Kollege und heute Abend der Mann an meiner Seite, hat sich das mal genauer angesehen. Genau. Schönen guten Abend. Ich bin sehr gespannt, was du uns gleich präsentieren wirst. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend euch.
Deutschlandfunk Nova.
Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Beweise für diese These findet ihr im Moment in Schweden, genauer in Helsingborg. Dort hat nämlich heute das Museum des Scheiterns eröffnet. Und ihr könnt in diesem Museum Produkte und Gegenstände bewundern, die es komplett nicht geschafft haben. Also die so richtig gefloppt sind, die niemand haben wollte, die niemand kaufen wollte oder benutzen konnte, weil Fehlkonstruktion. Unser Reporter Sebastian Rahms war neugierig und hat rausgefunden, welche Exponate genau im Museum des Scheiterns ausgestellt wurden. Sebastian, hast du schon Favoriten?
Kann man so sagen. Also sagen wir mal so, eines der gescheiterten Produkte ist so erschreckend aktuell, dass es bei mir auf jeden Fall besonders hängen geblieben ist, das Gesellschaftsspiel Trump the Game. Oh. Mit dem Untertitel, jetzt kommt's, I am back and you are fired. Kam Ende der 80er, also des letzten Jahrhunderts wohlgemerkt, auf den Markt und wirkt ein bisschen wie so eine uninspirierte Monopoly-Version oder Hotel, falls du das kennst, wo man so...
Monopoly ja, Hotel nicht.
So aber muss man auch so Hotelkratzer aufbauen, ja, ganz genau, okay. Es geht um Geld. Damals hat das Spiel also niemanden so wirklich interessiert, aber wer weiß, vielleicht hätte es ja heute bei Trumps Fanbase nochmal eine Chance verdient.
Was gibt es sonst noch zu sehen? Also außer so einer kleinen Niederlage von Trump?
Ja, insgesamt um die 70 Ausstellungsstücke, zum Beispiel eine schmackhafte Lasagne mit Rindfleisch auf der Packung, nett anzusehen mit einem frischen Basilikumblatt, so on top obendrauf, aber leider von Colgate. Ja, oh. Richtig, die mit der Zahnpasta. Richtig. Ja. Und vielleicht hatten viele Kunden Angst davor, mit einem Mal Lasagne zu essen und dann direkt dabei mal die Zähne zu bleichen.
Oder zu viel Pfefferminzgeschmack in der Lasagne wäre auch nicht so angenehm. Ne?
Das stimmt. das Gehirn ist mit. Könnte nämlich sein, ja. Also neben der gescheiterten Lasagne gibt es auch ein Parfüm von Harley Davidson. Wie es riecht, wird leider nicht genau beschrieben. Zu bestaunen und einen der Favoriten vom Kurator der Ausstellung, das ist Samuel West.
This is one of my favorites. It looks like a torture mask. It's actually a mask for a health and beauty. Stimulates your face with electrical shocks. If you use this device 90 days, then you could turn as beautiful as Linda Evans from Dynasty.
Also ja. So eine Schönheitsmaske?
Genau, wie so eine Horrormaske.
Aber mit Elektroschocks?
Ja, das sind innen, wenn man das umdreht, das sieht aus wie so Reißzwecken und da kommt dann der Strom auf dein Gesicht. Ja, und diese besagte Linda Evans, ich musste es googeln, es tut mir leid, die ist auch auf dieser Packungsbeilage der Maske abgebildet. Die war in den 80ern, auch natürlich des letzten Jahrhunderts, eine bekannte US-Schauspielerin, kennt aber jetzt vielleicht keiner mehr. Aber auch sie konnte eben der Maske, die aussieht wie vom Set von einem Horrorfilm geklaut, wirklich ein bisschen spooky und eben elektrische Stöße verpasst, nicht zum Durchbruch verhelfen. Gefloppt.
Gibt es denn auch Sachen, wo man sich fragt, also warum ist das jetzt hier ausgestellt? Könnte ich doch eigentlich gut gebrauchen.
Ja, sagen wir mal so, ein Produkt ist dabei, das zeigt, wie relativ das Scheitern doch sein kann. Samuel West, der hat nämlich auch eine Google Glass Brille ausgestellt. Also diese Datenbrille, ne, wurde aber wegen Verletzungen der Privatsphäre wieder vom Markt genommen und nicht, weil es eben keinen interessiert hätte. Sieht man auch jetzt gerade an der Kamerabrille Snapchat, genau, Spectacles vom US-Konzern Snap Incorporated. Und die wollen die Kunden ja haben und keiner muckt auf, was den Datenschutz angeht, wie noch bei Google. So kann es gehen.
Aber bei Unternehmen wie Google, da gehört ja Scheitern auch so ein bisschen zum Programm. Da sind Investitionen, die nichts einbringen, eigentlich doch auch ein bisschen Teil, sind sie mit eingerechnet, ja, gehört einfach dazu,
genau.
Oder?
Ja. Nur wenige Entwicklungen, die schaffen es eben bei Google, Apple und Co. auch wirklich dann bis in die Produktpalette. Aber wenn es eine schafft, dann gleich richtig. Und die holt dann eben die Verluste der anderen wieder rein. Mario Geisler von der TU Chemnitz, der forscht seit vielen Jahren zu Startups. Und er hat mir erzählt, dass in den USA ganze 9 von 10 Projekten scheitern. Wie der iPhone-Vorläufer Apple Newton, einer der größten wirtschaftlichen Misserfolge von Apple. Und der ist auch eben in diesem Museum zu sehen. Aber trotz revolutionärer Funktion, wie da gab es schon Handschrifterkennung und einen berührungsempfindlichen Bildschirm, tja, wurde das Gerät eben vom Markt genommen. Aber viele dieser Ideen haben wir jeder in der Tasche, nämlich beim Smartphone.
Wann spricht man denn überhaupt vom Flop oder einem gescheiterten Produkt? Wann ist das soweit?
Das zeigt sich in der Regel nicht sofort, sondern ja, braucht seine Zeit, wie mir Mario Geisler von der TU Chemnitz erzählt hat. Er hat dafür aber folgende Richtschnur parat.
Es gibt Statistiken bzw. Forschungsarbeiten, die zeigen, okay, wenn man so 5 Jahre überstanden hat, gilt man als gefestigtes Unternehmen, da ist man aus dem Gröbsten raus.
Also auch wenn es am Anfang mal ein bisschen hapert und nicht direkt ganz steil bergauf geht, kann noch alles gut werden.
Soll denn dieses Museum des Scheiterns auch dafür sensibilisieren oder warum haben die das überhaupt geöffnet? Also dass man einfach so einen gewissen Moment des Scheiterns so für sich auf dem Plan hat.
Ja, auf die Frage hat der Kurator Samuel West geantwortet, dass er einfach, also er persönlich, keine Erfolgsgeschichten mehr hören kann. Deswegen dieses Museum. Bei mir, ich muss zugeben, ist es ein bisschen das Gegenteil mittlerweile. Ich kann diese ewige Wiederholungsschleife von den unendlichen Chancen des Scheiterns nicht mehr so ganz ertragen. Denn sind wir mal ehrlich, denn die Menschen scheitern ja mit was, mit dem sie eigentlich Erfolg haben wollten. Und deswegen habe ich Mario Geisler mal gefragt, worauf man denn bei einem Startup achten sollte, damit man möglichst nicht scheitert.
Versuchen wirklich immer sich zu hinterfragen, welche Perspektive habe ich, dann habe ich eine Kundenperspektive mit drin. Es zeigt sich, dass Startups, die oder überhaupt Gründungen, innovative Projekte, die frühzeitig eine Kundenperspektive einnehmen und mit den Kunden auch versuchen, in Kontakt zu kommen, Ideen spiegeln, richtige Zielkundensegmente für sich definieren, eine deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben.
Ja, sozusagen erstmal raus aus dem Elfenbeinturm des Entwicklers und das Produkt dann beim Kunden testen, bevor es fertig entwickelt ist.
Das Museum des Scheiterns hat heute eröffnet und zwar in Helsingborg in Schweden. Welche Produkte ihr euch da ansehen könnt, theoretisch vielleicht auch praktisch, hat euch Sebastian Rahms erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bei uns wird ja so gut wie auf alles eine Steuer erhoben. Also eine Steuer fürs Einkommen, für Essen und Trinken, für Bücher, für Sex, für Solarien und für Brennelemente. Ja, das sind die Dinger, die in Atomkraftwerken eingesetzt werden. Diese Steuer dafür oder darauf gibt es seit 2011 für alle Brennelemente, bei denen Uran oder Plutonium eingesetzt worden ist. Das mussten die Betreiber von Atomkraftwerken bezahlen. Die haben sich dadurch benachteiligt gefühlt. Sie haben geklagt und heute vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Recht bekommen, denn das hat heute entschieden, diese Brennelementesteuer ist verfassungswidrig. Warum? Das lassen wir uns mal erklären von Jürgen Döschner. Der beschäftigt sich für die ARD seit Jahren mit Energiethemen. Jürgen, worauf genau ist jetzt diese Brennelementesteuer erhoben worden?
Ja, die Steuer ist erhoben worden auf den Brennstoff, also auf das angereicherte Uran in diesen Brennstäben. Pro Gramm waren 145 Euro fällig. Und zwar für jeden Brennstab, der neu, also ab Geltung der Steuer ab 01.01.2011, in die Kraftwerke eingebaut oder eingeführt wurde. Das ist eine Steuer, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hat, anders als beispielsweise Gas- oder Ölkraftwerke, die auf den Brennstoff auch Steuer bezahlen.
Wie teuer war das für so einen Betreiber zum Beispiel? Also die Steuer hat es jetzt gegeben seit 2011. Was kommt da so zusammen?
Ja, da sind schon einige Milliarden zusammengekommen. Der größte Betreiber E.ON hat in diesen Jahren rund 2,7 Milliarden Euro an den Staat gezahlt. RWE kam immerhin auf 1,7 Milliarden. Insgesamt waren es etwas mehr als 6 Milliarden Euro, die auf diese Weise bezahlt worden sind.
Und was sollte damit bezahlt werden?
Im Wesentlichen ging es darum, dass man die Entsorgung des Atommülls ein bisschen stärker in Richtung Atomkraftwerksbetreiber, also die Kosten dafür auf die Atomkraftwerksbetreiber verlagert. Das Gesetz wurde ja damals geschaffen im Zusammenhang mit der Laufzeitverlängerung. 2010 wurde das ja entschieden und da war ja klar, es fällt in Zukunft mehr Atommüll an als ursprünglich gedacht. Und um auch die Gegner der Laufzeitverlängerung ein wenig zu beruhigen, hat hat man diese Steuer eingeführt. Konkret sollte damit unter anderem die Sanierung der Asse finanziert werden, dieses Atommülllager, das ja durch Wassereinbrüche zu einem richtigen Katastrophenmülllager geworden ist. Die Sanierung wird wahrscheinlich nach heutigen Berechnungen rund 5 Milliarden Euro kosten. Da haben sich die Betreiber der Atomkraftwerke bisher vornehm zurückgehalten.
Wie haben denn die Richter ihr Urteil heute begründet? Also warum ist diese Steuer verfassungswidrig?
Die Begründung ist, um das etwas vereinfacht zu sagen, dass die Bundesregierung eigentlich nach dem Grundgesetz nicht das Recht gehabt habe, eine solche neue Steuer einfach einzuführen. Es ist in dem Sinne keine Verbrauchssteuer wie beispielsweise die Mineralölsteuer, weil wir als Stromkunden, die ja dann letztlich die Endverbraucher sind, diese nicht auf unserer Stromrechnung ausgewiesen bekommen haben. Aber natürlich haben die Betreiber der Atomkraftwerke diese 6 Milliarden Euro nicht aus der Portokasse oder aus ihrem eigenen Portemonnaie bezahlt, sondern das über den Strompreis reingeholt. Aber die Richter haben da sehr formal argumentiert, das ist eine recht komplizierte juristische Angelegenheit, welche Institution oder welche legislative Einrichtung in Deutschland darf welche Steuern erheben. Zumindest hätte, so zumindest die Auffassung einiger Verfassungsrichter, hätten die Länder gefragt werden müssen, also der Bundesrat. Das ist in diesem Fall nicht passiert und deshalb hat man diese Steuer jetzt gekippt.
Also es ist durch diese Steuer sehr viel Geld eingenommen worden. Wie viel muss denn jetzt zurückgezahlt werden?
Ja, das, was gezahlt worden ist, also etwas mehr als 6 Milliarden Euro plus Zinsen, die in dieser Zeit angelaufen sind. Das ist so wie bei jedem Steuerzahler, wie bei dir und mir auch. Wenn wir feststellen, dass wir an einem Punkt irgendwo zu viel bezahlt haben, dann haben wir Anspruch darauf, dass wir eben nicht nur den Betrag, sondern auch noch Zinsen auf diesen Betrag bekommen. Und das dürfte bei 5 Jahren und dieser Summe nicht wenig sein.
Jürgen, vielen Dank. Die Brennelementesteuer ist laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts von heute verfassungswidrig. Die Hintergründe dazu hatte Jürgen Döschner.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es hat heute 2 Anschläge gegeben im Iran, in der Hauptstadt in Teheran. Das Parlament ist angegriffen worden. Männer haben dort um sich geschossen. Ein Sprengsatz ist explodiert. Und fast zur selben Zeit gab es einen 2. Anschlag, und zwar am Mausoleum von Ayatollah Khomeini. Der sogenannte Islamische Staat behauptet, er würde hinter dem Angriff stecken. Reinhard Baumgarten ist unser Korrespondent für diese Region. Reinhard, wie ist denn der aktuelle Stand? Was weiß man bis jetzt über die Anschläge?
12 Tote, knapp 40 Verletzte. Die iranische Führung geht davon aus, dass Daesh, also der sogenannte Islamische Staat, dahinter steckt. Die Revolutionswächter, das ist ja die Elitetruppe im Iran, dreht das Ganze noch ein bisschen weiter und behauptet, im Grunde genommen stecken die USA und Saudi-Arabien dahinter. Es gab insgesamt 3 Terrorgruppen oder, wenn man so will, 3 Terrorteams. Ein Team konnte gestoppt werden, bevor es zuschlagen konnte. Ein Team mit 4 Angreifern hat versucht, ins Parlament einzudringen, in den Plenarsaal, wo eine Debatte stattfand. Dann kam es dort zur Schießerei, es kam zu Explosionen und ein 2er-Team hat versucht, ins Mausoleum südlich von Teheran von Ayatollah Khomeini einzudringen. Auch da gab es Schießerei, Explosionen und Tote.
Woher kommen die Vermutungen, dass die USA und Saudi-Arabien dahinter stecken?
Ich nehme mal an, das speist sich aus ähnlichen Quellen wie immer wieder von saudischer Seite oder auch von der Seite Donald Trumps behauptet wird, der Iran sei der per se der Destabilisierungsfaktor im Nahen Osten. Das ist tit for tat. Man beschuldigt sich gegenseitig. Ich erlebe das als Korrespondent, zuständig für den Iran, seit Jahren, dass man sich gegenseitig versucht, auch aus größerer Entfernung in die Suppe zu spucken und immer wieder den anderen madig zu machen und möglichst als Terrorunterstützer, Terrorhelfer dastehen zu lassen. Es ist wahrscheinlich auch einiges dran. Ja, man müsste halt sehr tief graben und diese Schaufeln und diese Werkzeuge, die kriegen wir ja gar nicht. Es ist sicherlich an diesen Vorwürfen, die beide Seiten äußern, das ein oder andere dran.
Warum hat es denn jetzt eigentlich den Anschlag gegeben, ausgerechnet aufs Parlament und eben auf das Mausoleum, weil das besonders symbolträchtige Orte sind?
Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es tatsächlich die Anschläge der Terrorgruppe Islamischer Staat im Iran Daesh genannt waren, wenn die wirklich dahinter stecken, dann ist das natürlich schon sehr symbolträchtig. Zum einen das Parlament, diese Terroristen vom Islamischen Staat halten nichts von parlamentarischer Demokratie oder von einem parlamentarischen System. Der Iran ist natürlich weit davon entfernt, eine Demokratie in unserem deutschen westlichen Verständnis zu sein. Aber es ist relativ weit entwickelt, wenn man sich die Monarchien am Golf anguckt. Da gibt es nun so gut wie gar keine Mitsprache. Da gibt es die Räte, die unterliegen aber alle der Gunst des Herrschers. Wer in den Rat darf, wird letztlich vom Herrscher bestimmt und nicht vom Volk. Und das zweite Angriffsziel, das Mausoleum, das reizt natürlich sunnitische Extremisten ganz extrem, weil wir haben es hier mit dem Begründer der Islamischen Republik Iran zu tun, Ayatollah Khomeini. Das an sich ist schon ein lohnendes Ziel für solche Extremisten. Und zum Zweiten ist die Verehrung von Toten, und um nichts anderes handelt es sich ja in so einem Mausoleum per se, wird als Ketzerei angesehen, als Blasphemie. Und deswegen ist das schon für Extremisten des Islamischen Staats, aber auch für Wahhabisten, für die Wahhabiten in Saudi-Arabien, die viele Gräber eingeebnet haben, auch sogar von Gefährten des Propheten, ist diese Art von Totenverehrung ein absolutes No-Go.
Das war jetzt der erste Anschlag des sogenannten Islamischen Staats im Iran. Warum haben die sich jetzt den Iran als Ziel ausgesucht?
Zum einen diese Frage und zum anderen, warum jetzt? Warum am 7.6.? Warum nicht am 4.6.? Was war am 4.6.? Da waren mehrere hunderttausend, die Rede ist von bis zu 2 Millionen Menschen, am Grabmal von Khomeini, genau da, wo heute dieser Terroranschlag war. Und wenn man wirklich ein Blutbad anrichten will, dann ist das natürlich das optimale Ziel. Also warum gerade jetzt und warum gerade der Iran? Es gibt Drohungen seitens des Islamischen Staates gegen den Iran schon seit Jahren. Der Iran ist massiv beteiligt am Kampf gegen den Islamischen Staat, im Irak vor allem. In Syrien, da schlagen sie lieber auf Regimegegner ein, im Namen Assads und im Namen natürlich ihrer eigenen Führung in Teheran. Aber im Irak bekämpfen sie relativ heftig mit gemeinsam mit schiitischen Milizen im Irak, bekämpfen sie eben diese Terrormiliz Islamischer Staat. Insofern ist der Iran tatsächlich ein ernster Feind und ein echter Feind dieser Daesh genannten Terrormiliz.
Es hat heute 2 Anschläge gegeben im Iran, in der Hauptstadt Teheran. Der sogenannte Islamische Staat reklamiert den Angriff für sich. Infos zur aktuellen Lage waren das von Reinhard Baumgarten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wer sagt, ich lüge nie, der lügt. Sebastian. Ja, ja. Nein, doch, vielleicht. Gibst du mir recht?
Ja, nein, doch, vielleicht. Doch, ja.
Ja, ja. Ne? Also, wir lügen. Wir lügen alle. Jeden Tag. Also, ein paar Lügen sind vielleicht ein bisschen krasser als andere. Manchmal flunkern wir auch nur so ein bisschen rum. Aber unterm Strich passiert uns allen. Britische Forscher haben jetzt rausgefunden, wie wir lügen. Das hängt auch davon ab, wo wir herkommen. Also aus welchem Land, aus welcher Nation. Mein kleines Beispiel, also wir Europäer benutzen seltener das Wort ich, wenn wir lügen. Vielleicht, weil wir uns damit selber so ein bisschen distanzieren wollen von dem, was wir da gerade erzählen oder gemacht haben. Und wir schmücken unsere Lügengeschichten weniger aus. Bei Menschen aus Afrika oder Asien, da ist es genau umgekehrt. Wenn die lügen, fällt viel öfter das Wort ich. Und diese erlogenen Geschichten sind auch viel detailverliebter als bei uns. Es gibt also Unterschiede beim Lügen je nach Land. Allerdings muss es ja irgendwie möglich sein, zu erkennen, ob jemand gerade lügt oder eben nicht. Also sowas wie eine Art universelles Lexikon, egal wo der jetzt herkommt. Und wie ihr diese universellen Zeichen des Lügens erkennen könnt, unser Reporter Johannes Döbbelt mit der ganzen Wahrheit übers Lügen.
Wer lügt und wer sagt die Wahrheit? Marco Löw hat sich diese Frage in seinem alten Job oft gestellt.
Das Problem ist zum Beispiel auch bei Lügnern, dass die bei einer Lüge oftmals auf ihre Allgemeinbildung zurückgreifen müssen und niemand von uns die perfekte Allgemeinbildung hat, die völlig lückenlos ist.
Marco Löw war lange Zeit Verhörexperte bei der Polizei. Über 5000 Verhöre hat er durchgeführt, sagt er. Heute hält er Vorträge und schreibt Bücher zum Thema. Und er hat anhand seiner Erfahrungen ein eigenes System entwickelt, um Lügner zu entlarven. Ein Punkt dabei: die Antwortgeschwindigkeit.
Wenn ich Sie etwas frage und ich müsste davon ausgehen, dass Sie aufgrund Ihres Fachwissens diese Frage schnell beantworten können müssten und Sie aber auffällig lange brauchen, um zu überlegen, dann wäre das so eine Auffälligkeit.
Genauso auffällig wäre es aber auch, wenn ich wahnsinnig schnell antworte, ohne auch nur eine Sekunde lang über die Frage nachzudenken, wie ich es normalerweise tun würde. Bei seinen Verhören hat Marco Löw auch durch geschicktes Nachfragen versucht, Lügnern auf die Schliche zu kommen.
Es gab mal den Fall eines falschen Alibis.
Ein Verdächtiger behauptete, er sei zum Tatzeitpunkt bei einem Arbeitskollegen zu Besuch gewesen. Der Mann hatte mit seinem Kollegen extra noch ein paar Details abgesprochen, damit das falsche Alibi nicht auffliegt. Genauer Ort, was die beiden angeblich gemacht hatten und einiges mehr.
Also habe ich angefangen, dass ich ihm Detailfragen gestellt habe, wo ich mir sicher sein konnte, er konnte die nicht abgesprochen haben. Wenn die angegeben haben, sie haben 2 Stunden lang Fußball geschaut, wie war der Sofa beschaffen, welche Farbe hat es gehabt, wie hat der Fernseher ausgeschaut, wie hat der Tisch ausgeschaut, war das ein Glastischer, Holztisch und dergleichen.
Der Schwindel fiel auf. Als Polizist im Verhörraum kann Marco Löw solche Fragen natürlich stellen. Aber wer will schon seine Freundin mit dutzenden Detailfragen löchern, um rauszufinden, ob sie gestern Abend wirklich noch bis spät abends im Büro war? Aber vielleicht sind wir ja schon intuitiv ganz gut darin, Lügen zu erkennen.
Im Schnitt sind wir verflixt schlecht, das heißt, wir sind nicht besser als der Zufall.
Sagt Jeanette Schmidt, Sozialpsychologin an der Uni Frankfurt. Spezialgebiet Lügen. Tatsächlich zeigen Experimente, wenn Menschen rausfinden sollen, ob andere Menschen lügen oder die Wahrheit sagen, dann ist ihre Trefferquote nicht viel besser als 50%. Sie könnten also auch einfach eine Münze werfen.
Wir könnten auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Das ist so komplex, die Inhalte, die gesagt werden, wie die Stimme klingt, wie die Mimik ist, die Körperhaltung, auch wie schnell jemand redet. Das ist so unglaublich viel. Woher sollen wir wissen, was von diesen Merkmalen jetzt wirklich entscheidend ist?
Trotzdem gibt es ein paar Merkmale, die zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Aussage eine Lüge ist. Punkt 1.
Die Plausibilität.
Ist das, was mir da jemand erzählt, überhaupt ansatzweise glaubhaft und nachvollziehbar? Punkt 2.
Der Tonfall.
Ist zum Beispiel die Stimme insgesamt höher oder die Satzmelodie anders als sonst? Problem, dafür müssen wir erstmal wissen, wie der potenzielle Lügner spricht, wenn er die Wahrheit sagt. Punkt 3.
Gestik und Mimik.
Vor allem in unserem Gesicht gibt es zig Merkmale, die auf eine Lüge hindeuten können. Das Runzeln der Stirn, die Stellung der Augenbrauen, minimale Bewegungen der Pupillen. Und dann noch Punkt 4.
Die Übereinstimmung.
Also passen Mimik, Gestik oder Tonfall zu dem, was inhaltlich gesagt wird, oder gibt es Widersprüche?
Wir haben kein einziges Merkmal, das bei jeder Lüge auftaucht und niemals bei einer Wahrhaftigkeit und umgekehrt. Wir können immer nur Tendenzen sagen und mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren. Das hilft uns allerdings nicht viel, wenn es darum geht, bei einer konkreten Person zu sagen, hat die jetzt gelogen oder nicht.
Selbst wenn wir trainieren, die einzelnen Merkmale zu erkennen, werden wir im Lügen entlarven nicht besser, zeigen Studien. Sogar Profis können das im Schnitt nicht besser als Laien.
Ermittlungsbeamten, Zollbeamten, Richter, Psychiater, die wurden nicht besser. Die einzige Studie, in der Leute tatsächlich besser waren, als der Durchschnitt deutlich messbar, waren Personen vom Secret Service und keiner weiß warum.
Interessant ist auch, Profis wie Polizisten, Zollbeamte oder Richter neigen dazu, ihre eigene Kompetenz im Lügenerkennen zu überschätzen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Sie kennen die Personen, die sie beim Lügen erwischt haben, aber sie kennen nicht die Personen, die mit ihrer Täuschung erfolgreich waren, also Verdächtige, denen Polizisten oder Zollbeamte glaubten, die aber tatsächlich gelogen haben. Marco Löw, der ehemalige Polizist und Verhörexperte, ist trotzdem von seinem System zum Lügen enttarnen überzeugt. Und er hat aus seiner Erfahrung auch noch einen Tipp für die Gegenseite, für alle Lügner, die nicht auffliegen wollen.
Dann würde ich versuchen, die Lüge in die Wahrheit einzubetten. Also als Beispiel, ich erzähle Ihnen 10 Geschichten aus meiner Polizeizeit. 9 sind wahr und eine ist gelogen. Und wenn Sie die anderen schon überprüft haben und sich mehrere als wahr herausgestellt haben, dann geht es davon aus, dass die 10. auch wahr sein wird.
Die Lüge in die Wahrheit einbetten. Warum bin ich da noch nicht vorher drauf gekommen, Sebastian?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe schon vorhin Angst gehabt, du fragst mich, wann ich es jetzt immer gelogen habe. Es ist gut, dass das nicht passiert ist.
Sowas würde ich doch niemals machen. Also, Lügen erkennen, wie ihr das schaffen könnt. Unser Reporter Johannes Döbbelt mit ein paar Tipps. Lüge in die Wahrheit einbetten. Das werde ich heute mit durch den Abend
Bevor ich einschlafe, sage ich mir das 3-mal vor.
Ja, Mantra, Mantra.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
am Sonntag. Da haben Coldplay ja gespielt. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, und zwar beim Benefiz-Konzert One Love Manchester von Ariana Grande. Die hatte irgendwie alle eingeladen, alle berühmten Pop- und Rockmusiker, und alle sind gekommen. Und noch mit der Partie waren Coldplay. Und die haben gestern Abend in München ein Konzert für über 60.000 Menschen gespielt und da auch wieder für Aufsehen gesorgt. Sebastian Rahms, du hast nochmal genau hingeguckt. Womit denn?
Ja, sie haben während ihres Konzerts einem Fan den Traum seines Lebens gewährt. Der 19-Jährige aus Nürnberg, der hielt ein Schild nach oben, darauf stand: Kann ich Everglow für dich spielen? So ganz vielleicht naiv gefragt. Aber dann kam Chris Martin dazu und er sagte: Ja.
Now we're gonna play. It's nice to see a sign here. I'm gonna respond to this. Do you really know how to play this song, my brother? You know how to play it for real? You really want to come on stage and play this song with me?
Woo!
You can't fuck it up. This is the
so, das Herz von dem Typen in dem Moment wahrscheinlich bum, 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 weil Chris Martin gesagt hat, kannst du das wirklich spielen, dann komm doch mal rauf, ne?
Ja, genau. Und jetzt musste der Typ natürlich liefern.
Okay, also ich meine, vor 10.000 Leuten spielen ist ja schön, wenn man sich sicher ist, zu Hause so im kleinen, stillen Kämmerlein, klappt das alles? Wie hat das denn funktioniert?
Ja, da waren 60.000 bis 70.000 Leute und ich würde sagen, ziemlich gut. Hör mal selbst.
Spiel am Anfang. Aber dann.
Beautiful, man.
Ja.
Ist gut, oder?
Klingt doch so.
Chris Martin ist auch beeindruckt.
Ja.
Hat nichts zu meckern. Und dann, dem Bayerischen Rundfunk nachher, sagte der Fan: Am Anfang war ich schon ultra nervös, aber oben auf der Bühne war die Aufregung dann wie weggeblasen und ich hatte das Gefühl, als wäre es das Normalste von der Welt. Tja, selbst das Statement klingt schon wie ein Vollprofi. Respekt, würde ich sagen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Morgen ist ein Tag, an dem es in den USA mal wieder spannend werden wird, denn dann wird James Comey aussagen vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Mal ganz kurz zurückspulen an dieser Stelle. James Comey, wir erinnern uns, ehemaliger FBI-Chef, ist Anfang Mai von Donald Trump gefeuert worden und er wird aussagen zur sogenannten Russland-Affäre. Und ausgerechnet heute, also einen Tag vor dieser Befragung, platzt Donald Trump dann via Twitter damit raus, dass er einen neuen FBI-Chef nominiert, nämlich den Rechtsanwalt Christopher Wray, 50 Jahre alt. Was müssen wir sonst noch über den Mann wissen? Was hat er bisher gemacht? Fragen, die unser Korrespondent in Washington beantworten kann. Und das ist Thilo Kössler. Thilo, wer ist dieser Christopher Wray? Was hat er bisher gemacht?
Wray ist Absolvent der Elite-Universität Yale. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für einen Juristen. Er ist Experte für Wirtschaftskriminalität und ehemaliger Leiter der Strafrechtsabteilung im US-Justizministerium. Er hat übrigens auch als Anwalt fungiert. Er arbeitet als Anwalt in Washington und er hat als Anwalt fungiert für Chris Christie, den Gouverneur von New Jersey, in einer Affäre, wo es um eine Intrige gegen einen demokratischen Abgeordneten ging. Da sind Mitarbeiter von Chris Christie verurteilt worden. Der Anwalt Wray hat Chris Christie da rausgehauen. Also er muss ein Star-Anwalt sein und er wird jetzt einen neuen Job bekommen, nämlich FBI-Chef werden.
Wie deutest du das denn? Ist das jetzt Zufall, dass Trump das ausgerechnet heute bekannt gibt, also einen Tag bevor der Ex-FBI-Boss James Comey morgen aussagt vor dem Geheimdienstausschuss?
Nein, ich halte das für überhaupt keinen Zufall. Ich halte das für ziemlich berechnend. Diese Aussage von James Comey könnte für Donald Trump sehr unangenehm werden. Und wir erinnern uns an die Tweets übers Wochenende. Sie sind ja immer auch ein Anzeichen dafür, wie der Gemütszustand des Präsidenten ist. Und man hat das Gefühl, er wird immer nervöser. Es geht um den Vorwurf, dass Donald Trump James Comey, den ehemaligen FBI-Chef, dazu gedrängt hat, gegen die Ermittlungen gegen seinen zeitweiligen nationalen Sicherheitsberater einzustellen. Da ging es um diesen Michael Flynn, den Namen haben wir noch in Erinnerung, der im Mittelpunkt der gesamten Russland-Ermittlungen steht. Es sind heute noch mal durch die New York Times Einzelheiten dieses Gesprächs zwischen Comey und Trump bekannt geworden. Dieses Gespräch muss so unangenehm gewesen sein, dass Comey anschließend zu seinem Vorgesetzten ging, kein geringerer als Justizminister Jeff Sessions, und ihn gebeten hat, dass er Comey bitte nicht mehr alleine mit dem Präsidenten sprechen muss. Das Ministerium müsse das FBI vor den Beeinflussungsversuchen des Weißen Hauses schützen. Sessions habe ihm da aber überhaupt keine Zusagen machen können. Also Also es muss vom Präsidenten offenbar starker Druck ausgeübt worden sein. Ein Präsident darf vieles, das aber darf er nicht in laufende Ermittlungen eingreifen.
Vier Geheimdienstler sind ja heute auch vernommen worden. Was war da der Fall oder worum ging es da?
Naja, es geht immer um die Frage, jetzt nachdem Comey bekannt gegeben hat, dass Druck auf ihn ausgeübt wurde, ist heute in der Washington Post bekannt geworden, dass auch auf die anderen Geheimdienstchefs Druck ausgeübt worden ist von Seiten Donald Trumps. Wie diese vier sich heute verhalten haben, das ist ganz bemerkenswert. Sie haben es nicht bestätigt. Sie haben unisono gesagt, wir haben uns nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Das aber, Sonja, war überhaupt nicht die Frage. Das war keine Antwort auf die Frage, hat es diese Gespräche mit Trump gegeben? Und da haben sie gesagt, sie wollen nicht aus vertraulichen Gesprächen mit dem Präsidenten in öffentlicher Sitzung berichten. Also das heißt, sie haben sich zwar nicht gegen den Präsidenten in dieser öffentlichen Anhörung gestellt, aber sie haben sich auch nicht hinter ihn gestellt. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Sie haben argumentiert über so sensible Sachen, über derartig geheim gehaltene Dinge und über Gespräche, vertrauliche Gespräche mit dem Präsidenten wollen wir in öffentlicher Sitzung nicht berichten. Es findet heute Nachmittag noch eine nicht öffentliche Sitzung statt. Ich bin gespannt, ob da dann möglicherweise mehr rauskommt.
Thilo, vielen Dank an dich für deine Einschätzung. Donald Trump hat einen neuen FBI-Chef nominiert, der Rechtsanwalt Christopher Wray. Mehr Infos zu diesem Mann hatte unser Korrespondent in Washington, Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wir lügen anders, je nachdem, woher wir kommen. Das haben britische Forscher der Universität Lancaster in einem Test herausgefunden. Sie ließen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft lügen. Europäer, Südostasiaten, Zentralafrikaner. Wie Europäer lügen, das wussten die Forscher schon und das bestätigte sich auch in dem Test. Mussten die Europäer sich eine Lügengeschichte ausdenken, dann verwendeten sie das Wort Ich seltener, um sich selbst von dem Vorfall zu distanzieren. Und die Geschichten waren bei den Europäern weniger detailreich. Bei den afrikanischen und asiatischen Testpersonen war es genau umgekehrt. Sie benutzten häufiger das Wort Ich, stattdessen erschienen weniger andere Menschen in ihren Lügengeschichten. So als würden sie versuchen, andere da rauszuhalten und die Lüge vor allem auf sich zu beziehen. Auch waren ihre Geschichten viel ausgeschmückter und detailreicher. Die Forscher sagen, das ist zum Beispiel für Ermittler bei uns interessant, die eher damit vertraut sind, wie Europäer lügen. Die müssen wissen, dass je nach Herkunft anders gelogen wird. Ein Gläschen Wein oder ein Bier am Abend, das schadet doch nicht. Doch, sagen britische Forscher, in ihrer Studie, die im British Medical Journal erschienen ist, stellen sie die Ergebnisse einer Langzeituntersuchung vor. Sie haben 550 Männer und Frauen über 30 Jahre lang begleitet, darunter Menschen, die keinen Alkohol trinken, welche, die viel trinken und welche, die moderat trinken, also etwa 5 Gläser Wein die Woche. Immer wieder untersuchten sie die Patienten, vor allem deren Gehirn. Dabei stellten sie fest, starke Trinker erlitten Schäden in einer bestimmten Gehirnregion. Aber auch moderate Trinker waren davon betroffen. Die Wahrscheinlichkeit lag bei ihnen 3-mal höher, Hirnschäden zu bekommen, als bei den Abstinenzlern. Konkret geht es um den Hippocampus, eine Region, die unter anderem für unser Erinnerungs- und Orientierungsvermögen zuständig ist. Ein britischer Neurowissenschaftler kommentiert die Ergebnisse so: Wir Menschen werden immer älter, deswegen wird es immer wichtiger, dass unser Gehirn auch auf lange Sicht gesund bleibt. Guten Tag, so klingt Guten Tag auf unser Deutsch. Das ist eine Kreolsprache, die noch etwa 100 Menschen in Papua-Neuguinea sprechen. Wohl aber nicht mehr lange. Wissenschaftler, die diese Sprache untersuchen, glauben, dass in 25 bis 30 Jahren niemand mehr unser Deutsch spricht. Damit würde die einzige Kreolsprache mit deutschen Wurzeln verschwinden. Unser Deutsch entstand zu Kolonialzeiten. Damals besiedelten unter anderem Missionare die damalige deutsche Kolonie Deutsch-Neuguinea. In einem isolierten Teil der Insel gründeten sie ein Waisenhaus und eine Schule. Die Kinder dort vermischten ihre Muttersprache mit Deutsch und schufen sich so eine neue Muttersprache. Wenn aus zwei Sprachen eine neue Muttersprache wird, dann nennt man das Kreol. Es gibt auch Mischsprachen, die keine Muttersprachen werden, die heißen Pidgins. Ein solches deutschbasiertes Pidgin ist zum Beispiel Küchendeutsch, das heute noch in Namibia gesprochen wird.
Deutschlandfunk Nova.
Also der Preis ist fair, würde ich sagen. Es gibt eigentlich kaum eine Fahrt, die teurer ist als 50 Euro. Im Schnitt sind es, glaube ich, ungefähr 15 Euro. Die Verbindungen sind auch ganz okay. Naja, es ist ein bisschen eng und Menschen mit langen Beinen schlafen wahrscheinlich die Füße ein, aber das kann einem natürlich im Flugzeug auch passieren. Fernbusreisen sind bestimmt nicht die allerbequemste Reisemethode, aber eben eine relativ preiswerte. Und einer der ganz großen Player auf diesem Markt ist Flixbus. Das sind diese quietschgrünen Fernbusse, die man sehr, sehr häufig sieht auf den Autobahnen. Gerade jetzt bei den ganzen Feiertagen und Brückentagen sind die wieder schwer unterwegs. Beziehungsweise, ich muss jetzt direkt mal nachfragen, vielleicht ist das auch so mein ganz subjektiver Eindruck, weil es gibt ja eigentlich noch viele andere Fernbusanbieter. Wo sind die hin? Ich frage mal nach bei Jörg Brunsmann, Wirtschaftsjournalist. Jörg, also ist es wirklich so, dass so viele unterwegs sind oder täusche ich mich mit meinem Eindruck?
Es gibt noch den einen oder anderen, aber dein Eindruck ist richtig. Flixbus dominiert die ganze Geschichte. Die haben mittlerweile um 90% Marktanteil, vor allem seit sie im letzten Jahr den Postbus von der Deutschen Post übernommen haben. Und den Rest, das kommt auch noch dazu, diese 10%, die teilen sich mehrere Firmen. Das heißt, da musst du schon ein bisschen suchen. Die haben dann oft nur 1-2% Marktanteil und dementsprechend wahrscheinlich auch nur ein paar Busse da am Laufen.
Woran liegt das?
Vor allen Dingen am Marketing und am Finanzierungskonzept. Ich meine, fängt ja schon an mit dem Namen. Du als junge, dynamische Frau, wo würdest du eher einsteigen? Bei Flixbus oder bei Deutsche Touring?
Ja, ich weiß nicht, Flixbus klingt irgendwie schon schnell, ja, oder, ne? Flott oder
ich mein,
so.
Ich meine, ohne jetzt Deutsche Touring zu nahe treten zu wollen, aber ein bisschen klingt das nach Rentnersocke und Heizdecke. Flixbus, auch wenn du mal guckst, wenn du mal googelst, die stehen immer oben. Also die haben wirklich massiv Geld da reingepumpt und die waren auch sehr schnell, die waren sehr früh. Weil in Deutschland gibt es das erst seit 2013, dass überhaupt Fernbuslinien fahren dürfen. Vorher war es gesetzlich festgelegt, Fernbusse gibt es nur da, wo es keine Bahnverbindung gibt. Und wenn es einen Fernbus gibt, dann wird er von der Deutschen Bahn betrieben. Punkt. Dann kam das Gericht, hat gesagt, nein, so geht es nicht weiter. Das heißt, irgendwann so 2011, 2012 war schon klar, da ändert sich was. Und genau da haben sie reagiert. Die Flixbus-Macher haben nämlich schon 2011 ihr Unternehmen gegründet. Sie haben dann massiv auf Ausbau gesetzt, also günstige Preise, viele Linien und Konkurrenten übernehmen, wo es immer nur geht. Andere haben das eben nicht so schnell geschafft.
Gut, dann denken wir mal ganz egoistisch an uns Kunden. Was bedeutet das denn für uns?
Diese 90% Marktanteil haben natürlich gute und schlechte Seiten. Einmal gut, weil es einfacher wird, die Angebote jetzt zu sichten. Du musst eben nicht mehr dutzende Internetseiten durchforsten. Gut auch deshalb, weil Flixbus sich nicht mit den Konkurrenten um super niedrige Preise schlagen muss. Klingt jetzt komisch, aber niedrige Preise können auch schlecht sein. Das kennen wir aus anderen Bereichen. Wenn man extrem sparen muss, dann kann das zulasten der Sicherheit oder der Beschäftigten gehen, dass die eben schlechtere Arbeitsbedingungen haben. Und zwischendurch hatten wir offenbar auch so ein Überangebot in Deutschland. Mitte 2015 gab es bei uns mehr als 350 Fernbuslinien, das war der Höhepunkt. Mittlerweile sind es deutlich weniger, um die 270. Also anscheinend war das Angebot höher als die Nachfrage. Das kann auf Dauer nicht funktionieren.
Okay, dann mal die schlechte Seite. Steigen jetzt die Preise, wenn wir quasi so einen Monopolanbieter haben?
Also Flixbus selbst sagt, nein, wir werden nicht teurer. Klingt erstmal unlogisch, weil großer Anbieter, der kann natürlich die Preise mehr oder weniger vorgeben. Sollte man zumindest meinen. Stimmt aber nur, wenn du mal rein auf den Fernbusmarkt guckst, weil mittlerweile sehen sich die Firmen eher als Mobilitätsunternehmen. Das heißt, die stehen in Konkurrenz, vor allem zur Deutschen Bahn und zu den Billig-Airlines. Was das heißt, siehst du daran, wie die Deutsche Bahn sich in den letzten Jahren verändert hat. Guck mal, kostenloses WLAN in der zweiten Klasse, mehr Sparpreise, die sie anbieten. Die investieren jetzt massiv in Bahnhöfe und in die Pünktlichkeit. Ich glaube, ohne Fernbuskonkurrenz hätten sie es so nicht gemacht. Ja. Kann vielleicht auch noch weiterspinnen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Entertainment-Angebote bei Bus und Bahn ist bei den Fliegern ja längst Standard. Könnte man da auch einführen. Vielleicht noch ein Freigetränk. Ich weiß nicht, was brauchen die, um dich in den Fernbus zu locken?
Ich habe ehrlich gesagt auch zuerst an ein Getränk und an einen kleinen Snack gedacht.
Wäre eine Möglichkeit, ja.
Ja, also das heißt, ich kann mich jetzt so auf durchschnittlich dauerhaft günstige Preise einstellen?
Nein, du kannst dich darauf einstellen, dass die Preise selektiv ansteigen. Also den Unternehmen geht es ja darum, egal ob jetzt Busbahn oder Flieger, das Ding soll möglichst voll werden. Also Flixbus sagt, wenn der Bus zu mehr als 60% ausgelastet ist, dann verdienen wir Geld. Das heißt, die haben überhaupt kein Problem damit, Plätze für 10 oder 15 Euro zu verkaufen. Die haben ein Problem damit, wenn der Platz leer bleibt, weil dann bringt er gar kein Geld. Ergebnis, ist noch viel Platz im Bus, sind die Plätze billig. Wollen alle fahren, so wie jetzt in den Feier- und Brückentagen, dann wird es richtig teuer und das wird man künftig dann auch bei den Fernbuspreisen merken. Die Konkurrenz hat halt in den letzten Jahren dazu geführt, dass immer noch irgendwo Platz war. Du konntest immer billig fahren, aber ich fürchte, die Zeiten werden künftig vorbei sein.
Das Fernbusunternehmen Flixbus hat mittlerweile 90% Marktanteil, ist eigentlich so der Platzhirsch unter den Fernbusunternehmen. Wie es zum Erfolg kommen konnte, was das für uns heißt, Jörg Brunsmann hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Actionfilm Wonder Woman mit der israelischen Schauspielerin Gal Gadot in der Hauptrolle hat ja schon vor dem Kinostart für einiges an Gesprächsstoff gesorgt, denn der Libanon hat sich geweigert, diesen Film überhaupt zu zeigen in den Kinos, weil die Schauspielerin im israelischen Militär gedient hat. Jetzt ist der Film angelaufen und sorgt an den Kinokassen für Rekorde. Allein in den USA hat der Film schon 103,3 Millionen Dollar am ersten Wochenende eingespielt. Aber damit noch nicht genug, Sebastian Rahms. Da kommt noch was. Was denn?
Ja, längst noch nicht genug, denn Wonder Woman hat auch das sozusagen erfolgreichste Startwochenende eines Films hingelegt, bei dem eine Frau Regie geführt hat. Also nicht nur Hauptrolle, sondern auch Regie in Frauenhänden. Bisher lag der Rekord in der Kategorie beste Regiearbeit einer Frau bei 50 Shades of Grey mit 85 Millionen US-Dollar Einspielergebnis vorne. Damit sich jetzt Männer bei so viel geballter Frauenpower aber nicht einschüchtern lassen und trotzdem noch ins Kino trauen, wollte die Kette Cinemax den Film in ihrer Preview, Männerabend nennt sich das Ganze, mit aufnehmen.
Und an dem ist jetzt genau was so besonders an diesem Männerabend?
Ja, da gibt es zur Vorpremiere von einem Film unter dem Motto Mehr als Kino. Ich zitiere die Website von Cinemax: Zur Einstimmung auf deinen perfekten Filmabend unter Männern 2 Bier zum Preis von einem. Als besonderes Highlight darfst du dich über eine aktuelle Playboy-Ausgabe freuen.
Ach du liebes
so
bisschen.
So sollte es auch bei der Vorpremiere von Wonder Woman sein, der offiziell dann bei uns am 15. Juni startet.
Das heißt, die Männer gehen ins Kino, bekommen irgendwie anstelle, ja, also sie bekommen halt auf jeden Fall ein Bier für Umme mit, für den Freund und einen Playboy. Und
so
jetzt?
Sieht's aus. Ja, und jetzt ist das Ganze gecancelt worden, denn im Netz gab es vehemente Proteste und die Verantwortlichen bei Cinemax, die haben sich entschieden, Wonder Woman aus diesem Männerabend zu streichen. Den gibt es trotzdem noch mit anderen Filmen, aber eben nicht mit Wonder Woman. Und jetzt läuft er dort am 14. Juni ohne Rahmenprogramm. Und auf unsere Anfrage hat die Pressesprecherin von Cinemax Folgendes per Mail geantwortet: Der Männerabend ist ein gelerntes und beliebtes Preview-Format bei Cinemax, in welchem vorwiegend actionlastige Filme zum Einsatz kommen. Da es Wonder Woman bestens mit Action-Heroes wie Iron Man aufnehmen kann, hat sich der Filmverleih gemeinsam mit uns dazu entschieden, ihre Superheldin in diesem Format als Vorpremiere zu präsentieren. Aber jetzt mit den Reaktionen haben wir nicht gerechnet. Wir nehmen sie aber sehr ernst und haben daher auch entsprechend reagiert. Und raus ist er.
Das war's von uns für heute von der Redaktionskonferenz. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Sebastian Rahms und ich sagen tschö für heute Abend oder tschüss, auf Wiedersehen.
Wie man möchte.
Bis bald, wie man möchte. Ich bin Sonja Meschkat und wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.